Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Naja, mich beschäftigt in dieser Woche rein praktisch der GDL-Streik, der Lufthansa-Streik, also all diese Transportwege, die auf irgendeine Art und Weise nicht richtig planbar oder vorhersehbar sind, weil ich ja auch in den nächsten Tagen, Wochen irgendwelche Termine habe, auch irgendwie Fernreisen innerhalb Deutschlands und ich da nicht so genau weiß, wie kann ich die erreichen. Und das ist aber irgendwie seltsamerweise für mich ja kein großer Schock mehr, weil ich mich irgendwie dran gewöhnt habe, dass das alles unzuverlässig ist. Wie Herr Weselski auch angekündigt hat, dass das inzwischen ja Status quo auch ist, dass die Bahn eben kein verlässliches irgendwie Transportmittel mehr ist. Und ich bin da so ein bisschen, ich weiß gar nicht, überfragt, wie ich reagieren soll, weil irgendwie bin ich da schon eben so abgestumpft, dass ich mich gar nicht drüber aufregen kann. Irgendwie verwundert es mich, warum bestimmte Tarifabschlüsse in der Metallindustrie, in der Chemieindustrie irgendwie so lautlos vonstatten gehen, auch gerade in so Zeiten wie Corona. Also irgendwie habe ich das, weiß ich nicht genau, ob das jetzt genau an der Szene liegt, ob das an Seiler und Weselski als wirklich Partnern liegt, die einfach nicht kompromissbereit sind. Also ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass das in mir unbearbeitet ist und ich weiß aber nicht, was ich damit tun kann.
Unbearbeiteter Weselski, das ist natürlich auch nicht schlecht. Also wahrscheinlich hat das Ganze ja noch irgendwelche Hintergründe, die die Rolle der Gewerkschaft, die er vertritt, selber betreffen und die Bedeutsamkeit und so weiter. Aber ich mache mal jetzt sozusagen die andere Rolle. Sie sind noch so ein bisschen indifferent. Ich persönlich finde das skandalös. Also die Bahn ist Teil der öffentlichen Infrastruktur und der Daseinsvorsorge des Staates, wo öffentliche Infrastrukturen dazugehören. Und es ist einfach unfassbar, wie die partikularen Interessen einer geringen Anzahl von Beschäftigten hier ausgespielt werden und Millionen von Menschen das Leben schwer machen. Dann wird das Ganze noch dadurch getoppt, dass Verdi streikt und dass auch noch Leute von der Lufthansa streiken. Das heißt, Menschen werden systematisch daran gehindert, von A nach B zu kommen. Und sie haben nicht mal mehr, das ist ja das, was Sie sagen, wenn Sie sagen, Sie sind daran gewohnt. Man ist ja voll routiniert, alternative Möglichkeiten zu checken, dann die irgendwas zu nehmen, was irgendwie geht, einen Umweg oder umzuplanen. Aber irgendwann ist das ja auch vorbei. Und ich finde das unglaublich, dass in einer modernen Gesellschaft, die eine rechtsstaatliche Ordnung hat und eigentlich funktionieren soll, man mittlerweile in einem Stadium ist, dass man sagt, naja, so mache ich das zum Beispiel bei Vortragseinladungen, dass ich sage, dann erzählen Sie mir, wie ich da hinkomme zu diesem Zeitpunkt, weil ich, also beispielsweise von Berlin nach Karlsruhe, um mal ein Beispiel zu sagen, in der zweiten Jahreshälfte, es ist interessant zu hören, wie man da hinkommen soll. Und das ist doch absurd. Es ist doch absurd. Wir sind doch nicht irgendwie im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert. Das ist doch absurd. Das kann doch einfach überhaupt nicht sein. Und insofern glaube ich, dass wir hier den Ausfluss einer Entwicklung haben, wo partikulare Interessen ohne jede Form von Gegenkraft durchsetzbar sind. Und das ruiniert das Gemeinwesen, so pathetisch würde ich das mal sagen.
Es ist ja schon komisch, dass wir auch so seit fast Jahrzehnten darüber sprechen, wie schlecht es eigentlich um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zum Beispiel steht oder wie überarbeitet ja auch Ärzte, Ärztinnen sind, die da in ihren 80-Stunden-Schichten irgendwie operieren müssen, irgendwie da wirklich ja auch Leben auf dem Spiel stehen und total überarbeitet sind und aber nicht irgendwie absagen können, weil sonst niemand das machen kann. Also es gibt ja auch noch mal eine sehr sensible Infrastruktur in diesem Bereich, wo es sich die Leute auch erlauben könnten, einfach mal zu streiken und es aus einer Verantwortung heraus einfach nicht tun. Was ist dann der Unterschied, dass die GDL und Weselski das tun, obwohl sie, ich will sie jetzt nicht ganz mit Pflege und irgendwie Chirurgen gleichsetzen, aber ja trotzdem auch eine Art von sensibler Infrastruktur darstellen?
Ja, sie tun es, weil sie es können. Und das Signum von außen betrachtet ist ja auch eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit. Und ich meine, die Krönung von Cianze, dann auch noch unangekündigt zu streiken, Das offenbart ja einfach, dass da überhaupt keine Rücksichtnahme auf irgendein wie auch immer geartetes Gemeinwohl besteht. Wenn man sich jetzt mal daran erinnert, in welcher Weise auf diesen paar Leuten von der letzten Generation rum argumentiert wurde, bis hin zur kriminellen Vereinigung und sonst was. Warum? Was war immer das Argument? Die halten die Leute davon ab, pünktlich zur Arbeit zu kommen oder die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Was ist denn mit diesen staatstragenden Organisationen wie der GDL oder sonst was, die das Ganze in einem exponentiell größeren Maßstab machen und das immer noch steigern? Also das ist doch eine ganz irre Geschichte, die da irgendwie läuft. Und ich finde, auch Politik ist an der Stelle gefragt. Die sind ja sozusagen rechtlich gehalten, sich in Tarifauseinandersetzungen nicht einzumischen. Aber hier geht es doch tatsächlich um kritische Infrastrukturen und von deren Funktionieren ganz viele Menschen abhängig sind. Und da muss man doch mal aktiv werden und sagen, Leute, so funktioniert ja ein Land nicht.
Ich finde auch so ein bisschen schwer zu beurteilen, wie genau diese Tarifauseinandersetzung jetzt vor allem auch in den letzten Wochen abgelaufen ist, wenn ja Thomas de Maizière und Daniel Günther als ja auch sehr erfahrene irgendwie Politikmacher da moderiert haben und es am Ende eigentlich noch eskalativer ausgegangen ist als zuvor. Da muss ja schon irgendwie dieser Krach da irgendwie sehr verschärft worden sein. Und ich frage mich, ob das natürlich was mit einer Radikalität von Weselski zu tun hat, aber vielleicht ja auch mit einer Unvorbereitetheit der Deutschen Bahn. Also das kann man ja in infrastrukturellen Fragen und technischen Fragen sowieso mal diskutieren. Aber wenn die GDL ja gerade fordert zum Beispiel, dass die Zeiten runtergehen sollen, also dass weniger gearbeitet werden soll und die Deutsche Bahn sagt, ja, aber wir haben ja auch vor allem in den nächsten 10 Jahren extrem viele, die jetzt bei uns in Rente gehen und das funktioniert ja daran gar nicht, weil wir keine Nachzügler haben, dann ist das ja auch etwas, was nicht von heute auf morgen passiert, sondern wo quasi diese Eskalation schon im Prinzip in Planung und in Vorbereitung ist, weil die Deutsche Bahn das ja seit Jahren und Jahrzehnten gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Also auf sowas hätte man auch heute anders vorbereitet sein können.
Ich weiß es nicht. Also dazu kenne ich die Interna nicht. Ich nehme jetzt als Konsument wahr, die sind denen bis zu 36 Stunden, zur 36-Stunden-Woche entgegengekommen. Ich kann mich der Argumentation nicht ganz verschließen, dass sie ohnehin Personalmangel haben und dass es sehr schwierig ist, einen ohnehin völlig desolaten Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber ich würde gerne bei dem Punkt bleiben, dass, glaube ich, die Kultur der Form der Kompromissbildung, der Konsensbildung in unserem gesellschaftlichen Zustand, dass das einfach sich sehr stark verändert hat. Man hat einfach keine Lust, sich auf irgendwas einzulassen, wenn man denn es zu seinem Vorteil bis zum Exzess durchsetzen kann. Ich glaube, dafür steht diese Form des Streiks, dafür steht vielleicht auch die Kumulation des Streikens. Und das ist irgendwas, wenn man das weiterdenkt, da wird es richtig doof. Ja, da wird es richtig doof, weil das ja auch das Gefühl unterminiert. Man hat es mit einer Gesellschaft zu tun, die erstens im Großen und Ganzen funktioniert und in der es im Großen und Ganzen mit allen Einschränkungen gerecht zugeht und wo im Großen und Ganzen auch die Norm einer wechselseitigen Rücksichtnahme existiert. Das wird ja alles in die Tonne getreten. Und dann ist es ja auch kein Wunder, wenn wir diese Zahlen sehen zum sinkenden Systemvertrauen und so, die muss man ja vielleicht auch mal nicht nur auf politische Fragen, sondern auf alltagskulturelle Fragen beziehen. Ja? Also wenn Eltern die notwendigen Medikamente für ihre Kinder in der Apotheke nicht kriegen, wenn sie Probleme haben, einen Termin beim Arzt zu kriegen, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht funktionieren, wenn andererseits, was weiß ich, gigantische Boni für irgendwelche CEOs oder Vorstandsleute irgendwo in den Unternehmen ausgezahlt werden und. Das ist doch alles nicht zuträglich für das Gefühl, in einer Gesellschaft zu leben, die ganz okay ist und die Platz für einen selber hat. Also es hat ja noch eine ganz andere Dimension.
Also ist es vielleicht auch mit dieser Bewegung, dass sämtliche Mitglieder unserer Gesellschaft, die ja in erster Linie vielleicht zuerst Menschen, okay, und dann Bürger sind, diese Bürgerpflicht irgendwie aufeinander auf Rücksicht zu nehmen, dass man eben Gemeinwesen und Öffentlichkeit mitprägt, dass dieses Bewusstsein zurückgegangen ist. Also, dass viele von uns das Gefühl haben, ich bin Arbeitnehmer, ich bin Arbeitgeber, ich bin ein wirtschaftlicher Akteur und nicht darüber hinaus vielleicht eine Verantwortung oder eine Bürgerpflicht empfinden?
Also, ich habe jetzt parallel gedacht, ob man nicht auch über sich selber sprechen könnte in dem Zusammenhang. So, ich habe so das Gefühl, dass ich in unterschiedlichen Initiativen, NGOs, eigenen Stiftungsaktivitäten und so weiter immer das Gefühl hatte, du machst nicht irgendwie aus Menschenfreundlichkeit und Altruismus X, Y und Z, aber du hast immer etwas Allgemeines mit im Blick, was du quasi automatisch mit bespielst. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel so sieht, oder ich sage jetzt nicht Mann, sondern wenn ich so sehe, dass ich wahnsinnig frustriert bin, weil die Aussichten darauf, dass diese Arbeit irgendwie erfolgreich ist, immer geringer werden, dann ist der Schluss naheliegend, irgendwann auch zu sagen, ja, da leck mich doch am Arsch. Ich interessiere mich jetzt nicht mehr dafür. So, und das sage ich ja auf sehr hohem Niveau. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die unter einem ganz anderen Stress ihren Alltag zu bewältigen haben, unter ganz anderen finanziellen Restriktionen und sonst was ihr Leben managen müssen oder das ihrer Angehörigen und sonst was, und dann damit konfrontiert sind, wie Leute da ihre Interessen durchsetzen, dass die dann auch sagen, ja, aber ich mache jetzt nichts mehr, ja, für andere. Und ich finde es auch politisch fahrlässig, das nicht zur Kenntnis zu nehmen, was da passiert. Weil das sind wahrscheinlich die kleinen, aber in der Summe extrem wichtigen Erosionsfaktoren von Gesellschaft, von gesellschaftlichem Zusammenhalt, die man überhaupt nicht adressiert, wenn man sagt, wir müssen Zivilcourage, Demokratie und so weiter stützen. Also eher geht es wirklich um die Kultur des Alltäglichen und tatsächlich sowas Uraltes wie Rücksichtnahme.
Ja, es bleibt halt oftmals so wahnsinnig abstrakt und theoretisch bei so Sonntagsreden, wenn man über Zivilcourage und auch Antisemitismus oder solchen Dingen spricht und gelebt, ob man dann zum Beispiel bei einer Berlinale klatscht oder sich dann erschreckt, warum man es auf einmal dann getan hat oder so, da ist es dann auf einmal nicht und dann ist es wieder nur nachgezogen. Und das hat mich ja auch schon irgendwie in den letzten Wochen insgesamt beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, man ist irgendwie, oder nicht Mann, sondern viele sind so haltungslos geworden. Gerade die, die in Verantwortung sind. Die sind ja eigentlich da hineingewählt oder übernehmen diese Funktion, weil sie sagen, ich sehe voraus, ich kenne meine Orientierung, ich beweise meine Haltung. Und man wird immer wieder damit konfrontiert, dass diejenigen, die eine ganze Gesellschaft in diese Ämter und Funktionen getragen hat, dass die es dann doch wieder enttäuschen. Und dann verstehe ich auch, dass man so einem ganzen System irgendwann misstraut.
Ja, und vor allen Dingen dann misstraut, wenn man selbst sozusagen die Leistungen nicht bekommt, die einem permanent versprochen werden. Und das sind ja, muss es ja nochmal sagen, es ist ja kein überzogener Anspruch in einer modernen Gesellschaft ein funktionierendes öffentliches Verkehrssystem voraussetzen zu wollen, zumal es das ja auch mal gegeben hat. Das ist ja, diese Zustände, wie sie heute existieren, unabhängig von Streiks, sind ja historisch relativ neu. Das ist ja noch eine Absurdität dazu. Und das registrieren ja die Menschen und sie registrieren es vielleicht nicht mal bewusst, aber sozusagen in den permanenten Schwierigkeiten, irgendwie damit klarzukommen, irgendwie das Leben zu managen, trotz dieser diversen Dysfunktionalitäten. Und und man müsste eigentlich so eine Art Mikropolitik des Alltags mal anstreben und zu sagen, aber die haben recht, wenn sie sauer sind. Weil man gewöhnt sich ja auch an den Entzug von Selbstverständlichkeiten und denkt, ja, das ist jetzt halt normal. Also ich weiß nicht, ab wie vielen Lebensjahren Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes eigentlich davon ausgehen, dass die Bahn nicht vernünftig fährt. Ja, ich bin ja so ein Dino und kenne noch die Zeiten, wo die tatsächlich ganz normal gefahren ist und so kam, wenn es da dran stand, dass sie kommen soll. Also so, ja, und dass man dann so denkt, das ist ja normal, eine Verwaltung funktioniert nicht, eine Bahn funktioniert nicht, ist normal, die Leute sind unfreundlich, ist normal, jeder sucht nur seinen eigenen Vorteil, ist normal, eine Regierung, die sich permanent selbst austrickst, ist alles normal. Ja? Und wenn man denkt, das ist alles normal, dann hat die Demokratie ein extremes Problem.
Was mich daran auch so frustriert, ist halt dieses Gesamtbild nach außen. Also wir sind eine Gesellschaft, die sich vergleichsweise ja doch relativ anspruchsvolle Klima irgendwie Forderungen denen gestellt hat, irgendwie versucht hat, jetzt eine Transformation voranzutreiben, eine Energiewende, eine Verkehrswende und so weiter. Und das Ergebnis, was man nach außen trägt, ist eben nicht, es funktioniert und es funktioniert besser und Leute können an diesem Zukunftsmodell partizipieren und dem Land geht's besser, sondern dass es zu einem totalen Zusammenbruch führt und alle doch wieder zum Auto zurückgehen. Und das ist ja insgesamt irgendwie auch immer mein Problem gewesen mit so sehr linken Klimaaktivisten, dass ich immer das Gefühl hatte, wir müssen es doch irgendwie auf eine liberale, wirtschaftliche Art und Weise auch hinkriegen, weil darauf guckt das Ausland. Das Ausland guckt nicht, ob dann hier die Leute vor die Barrikaden gehen und es bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, weil man sich ideologisch streitet, sondern das Ausland guckt, ist das jetzt eine grüne Volkswirtschaft, die neue Zukunftsmärkte bespielt, dass die Leute in Arbeit sind, dass diejenigen, die eben auch mal Kohlearbeiter oder etwas anderes waren, irgendwie trotzdem an Zukunft partizipieren können. Und wenn das funktioniert, ist das ja das stärkste Argument, dass andere Volkswirtschaften und andere Gesellschaften auch mit einem, vielleicht gar nicht mit diesem Umweltziel vor Augen sagen, das ist ein Modell, das kann ich kopieren. Und wir beweisen aber eigentlich seit Jahren an einer Stange, dass bei jedem Vorhaben, dass es eigentlich bei uns nicht richtig funktioniert. Und das, finde ich, da versündigt man sich ja eigentlich an einem globalen Versprechen.
Aber das ist ein super Punkt. Also das ist wirklich ein super Punkt. Den habe ich so auch noch nicht gedacht. Aber dass im Grunde genommen diese Niederlage auch eine Niederlage eines Arguments ist, was man jahrzehntelang gepredigt hat. Oder ja, was dann so getoppt wird, unser Bundeskanzler redete, glaube ich, noch im vergangenen Jahr von dem kommenden Wirtschaftswunder und all diesen Fantastereien. Und je mehr sozusagen das auseinanderklafft, diese großen Worte und die großen Ansprüche und eine Realität, wo man noch nie mal mehr von Berlin nach Rathenow kommt oder sowas, das wird natürlich auch wahrgenommen und als äußerst negativ. Und dann hat man denselben Effekt, dass Leute sagen, nee, das machen wir jetzt dann nicht. Weil es scheint ja ganz objektiv betrachtet überhaupt nicht zu funktionieren.
Ja, und man stärkt damit eben nicht nur Populisten im eigenen Land, sondern sogar im Ausland. Das ist ja eben ein Negativeinfluss, der quasi aus so einem desolaten Zustand exportiert wird.
Völlig richtig. Ich könnte jetzt noch hinzufügen, ich finde es auch interessant, dass das sozusagen der Kopf, das Gesicht des europäischen Green New Deals bevorzugterweise mit gecharterten Privatflugzeugen durch die Gegend fliegt. Das ist ja auch dieses ganze Universum des Auseinanderklaffens zwischen Anspruch und Wirklichkeit, was eben von den Leuten wahrgenommen wird und das Ganze wirklich so papiertigermäßig, brüchig und eigentlich, um das jetzt mal so zu resümieren, eigentlich auch sehr traurig macht.
Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.